Missing Link Original.
Herzlich willkommen oder auf Arabisch Ahlan wa Sahlan. Mein Name ist Karim El Gohari und das ist mein Podcast Nahost, nah dran. Eine Art Orient Express mit der Endstation Wirklichkeit. Die arabische Welt mal mit dem Weitwinkel analysiert, mal reingezoomt, aber immer auf Augenhöhe. Ja, in meinem heutigen Podcast geht es um Migration. Nein, nicht um die Migrationsdebatte in Europa, Deutschland oder Österreich. Es geht um die andere Seite der Migration. Wir schauen heute dorthin hin, wo die Boote nach Europa ablegen und dort, wo ein großer Teil der Migration unterbunden wird, fernab aller Zeugen, fernab der Medien, machen dort die Küstenwachen der nordafrikanischen Staaten die, würde ich sagen, stille Drecksarbeit Europas. Denn die EU will sich die Hände hier natürlich nicht schmutzig lassen. Sie hat den Job, Migranten und Flüchtlinge im Mittelmeer aufzuhalten, einfach ausgelagert. Ihre Partner dabei? Autokratische Staaten in Nordafrika, denen sie tatsächlich Milliarden bezahlt, um sie eben für diesen Job anzuheuern. Nicht nur um ihre Küstenwachen auszubauen, auch als Wirtschaftshilfe, die eigentlich in Wirklichkeit nichts anderes ist als eine Motivationszulage, um die Festung Europa an der südlichen Mittelmeergrenze für die EU aufzubauen. Über all das möchte ich mit jemandem reden, der als Journalist das Migrationsdrama in Nordafrika für die deutschsprachigen Medien mehr verfolgt als jeder andere Kollege und Kollegin. Er ist viele der Flüchtlingsrouten dort abgefahren. Er hat viele der Detention Camps, der Lager für Migranten in den verschiedenen nordafrikanischen Ländern besucht. Er hat auch EU-Delegationen getroffen. Wer ist also mehr geeignet, über dieses Thema zu sprechen? Ich begrüße für die heutige Podcast-Folge Mirko Keilbert. Hallo Mirko. Wo finde ich denn dich eigentlich heute vor?
In Tunis. Nach einer kleinen Reise bin ich im Moment wieder zurück in mein Büro in Tunesien.
Du fährst generell, also bist wirklich dann für die ganzen, also bist oft in Libyen, du bist oft auch, ich glaube in Niger warst du schon, du warst überall schon unterwegs, ne, in der Gegend.
Ich war überall in der Gegend unterwegs. Jetzt gerade für ein Ausstellungsprojekt war ich auch nochmal im Libanon und am östlichen Mittelmeer. Also ich berichte nicht nur über die nordafrikanischen Länder, auch über die arabische Welt und Subsahara-Afrika unregelmäßig, aber in auch dort. Genau, insofern das ganze Gebiet, über das wir heute sprechen.
Ja, zunächst einmal noch ein paar Worte, um dich einfach vorzustellen. Wir kennen uns von unserer Arbeit der Taz in Berlin. Wir beide schreiben für die Taz, die Tageszeitung Berlin. Wir haben uns dort immer wieder auf Korrespondententreffen gesehen und auch auf ein paar Veranstaltungen. Du selbst hast früher über die Balkankriege berichtet. Das war der Beginn deiner journalistischen Laufbahn. Dann viel aus Subsahara-Afrika. Und dann mit dem arabischen Frühling bist du zunächst nach Libyen gezogen. Und als man dort nicht mehr arbeiten konnte, eben nach Tunesien, wo du heute lebst. Du hast früher viel für die SZ geschrieben, heute arbeitest du für die Taz. In Österreich kennt man dich vielleicht von den Salzburger Nachrichten. Du hast aber auch Reportagen für das ZDF oder für Arte gedreht. So, jetzt einmal genug der Einführung. Also der Mann hat viel erlebt, viel gesehen, kann viel erzählen. Heute ist er eben einer der wenigen Journalisten, die sich intensiv vor Ort mit dem Thema Nordafrika-Migration beschäftigen. Ich möchte gleich mit einer sehr starken These von ihm beginnen, die du, Mirko, mir ja im Vorgespräch gesagt hast und die mich gleich mal total weggeblasen hat, muss ich sagen. Und das bringt uns, glaube ich, mitten rein ins Thema. Du sagst, was ICE in den USA betreibt, die dort die Migranten festnimmt und abschiebt, sei absolut nichts im Vergleich damit, was die EU mit in Nordafrika betreibt oder besser gesagt, mehr als die Drecksarbeit, die sie eben ausgelagert haben. Kannst du uns das mal vielleicht ganz am Anfang erklären?
Ja, man muss sich alleine die Opferzahlen anschauen. Über 20.000 Tote auf dem Mittelmeer in den letzten 10 Jahren. Über 1.200 Vermisste, wahrscheinlich Verstorbene, seit Januar diesen Jahres auf dem Mittelmeer. Und die EU stattet diejenigen, die auf dem Mittelmeer das Sagen haben, mit allen möglichen Gerätschaften aus, überwacht das Mittelmeer. Und wir Europäer lassen zu, dass Menschen in der Sahara abgeschoben werden und dort verdursten. Also die haben es einfach nur an Dritte abgegeben, aber allein die Zahlen sprechen ja eine ganz klare Sprache. Dagegen ist natürlich ACE und das, was die Trump-Administration gemacht hat. Das ist, findet vor laufenden Fernsehkameras statt. Aber was Europa sich zur Schuld kommen lassen, das ist ein sehr viel größeres Verbrechen.
Wie sind wir denn an diesen Punkt gekommen?
Lange Zeit war Migration und Flucht für Diplomaten in Nordafrika, ich würde sagen in der arabischen Welt, war so ein Thema, mit dem man sich ungern beschäftigte. Ich habe mal gehört von jemandem, der in Libyen versuchte, die beiden Seiten zusammenzubringen, dass es diese Versuche verstummt würde, war das Wort. Das war halt unangenehm und letztendlich auch nie greifbar, weil diese ganzen Routen der Schmuggler und der Schleuser und teilweise von den Menschen, die selbst kommen, ja selbst gewählt, die ändern sich. Das war eigentlich mehr so ein Geschäftsmodell, das man versucht hat zu ignorieren. Nur irgendwann wurden die Zahlen so groß und irgendwann sind so viele Leute angekommen, dass die Lage verzweifelt wurde. Meloni ist in Italien gewählt worden mit dem Versprechen, dass keine Boote mehr auf Lampedusa ankommen. Und dieser Verpflichtung gemäß arbeitet sie auch. Und dadurch, dass so viele Menschen ohne Visa nach Tunesien kamen oder einfach über die Schmugglerrouten in dieses völlig staatenlose, kann man sagen, Libyen, gilt aber auch für Mali, gilt auch für Niger, dadurch haben sie auch immer mehr Leute angezogen. Also noch mehr Menschen in Westafrika kamen dazu. Das hat dazu geführt, dass in Libyen, ich würde sagen, im Moment sicherlich über 1 Million, einige sprechen ja von über 2 Millionen Menschen arbeiten und leben oder auf die Überfahrt warten, bei einer Bevölkerung von 7 Millionen. Also das ist ein großes Problem geworden.
Es gibt ja, es wurde ja ganz besonders, also sozusagen dieses Auslagern hat sich ja enorm verstärkt in den letzten Jahren durch verschiedene Assoziationsabkommen, die die EU da geschlossen hat mit verschiedenen Ländern, von Tunesien über Ägypten, ich glaube auch noch andere nordafrikanische Länder. Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen, diese Abkommen und wie viel da bezahlt wurde und für was?
Ja, das Erstaunliche ist, dass relativ wenig Details dazu bekannt sind. Ich habe selbst EU-Abgeordnete getroffen, die immer noch auf der Suche sind, wie viel die EU-Kommission eigentlich an Tunesien, an die libyschen Macht dabei gezahlt hat. Und auch die Zahl Mauretanien, ein weiteres Land, mit dem die EU ein Abkommen getroffen hat. Und begonnen hat es mit einem symbolhaften Besuch von der EU-Ratspräsidentin, dann hatte sie im Schlepptau Giorgia Meloni und Mark Rutte, der damalige, das war ein Besuch in Tunesien und das Mark Rutte war damals der niederländische Premier. Diese beiden sind, glaube ich, sehr symbolhaft für das, was später passierte. Mark Rutte aus einem Land, in dem die Mieten rasant gestiegen waren, die Leute sich aufgeregt haben. Man kann in Holland, in Niederlanden keine Miete mehr zahlen, weil so viele Migranten kommen. Niederlande war nicht ganz so schlimm wie aus Sicht der rechten Szene, nicht ganz so schlimm wie Italien, wo halt Lampedusa voll war. Jeden Tag kamen Boote an. Die sind also zu Kai Said geflogen, dem neuen Präsidenten, in dem damals sehr große Hoffnungen lagen, der im Frühjahr eine Kampagne gegen Migranten gestartet hatte, weil auch in Tunesien ist das ein Riesenthema. Ja, und dann hat einfach diese Kommission, ohne das Parlament zu fragen, Abkommen getroffen. Es gab dann noch mehrere Folgebesuche. Es gab dann noch Abkommen später mit Libyen, mit Mauretanien, auch mit Sisi in Ägypten. Und die Idee war einfach, man zahlt Geld, man unterstützt die wiedererstarkenden Sicherheitskräfte in all den Ländern. Erstarkte das alte System wieder und die Reformforderungen, die nach dem arabischen Frühling 2011 kamen, haben letztendlich zu viel Enttäuschung geführt. Also es erstarkten die Sicherheitskräfte, Boote legten ab und dann war die Folgelösung, wir versuchen die Küstenwachen Libyens, damit dort hat es begonnen, in Tripolis, die unterstützen wir und machen Abkommen, die ungefähr so lauten: Zahl der tunesischen Regierung Geld, um mit Drohnen, Booten, Flugzeugen alle Schleuserboote aufzuhalten. Und dafür bekommt dieses Land den Energiepartnerschaften ein Kontingent an Plätzen für Arbeitssuchende aus Tunesien und sonstige kleinere Dinge, von denen aber merkwürdigerweise nicht so viel bekannt ist. Also die, das Interessante daran, das war wirklich eine Initiative eines kleinen Kreises von Leuten, und das EU-Parlament war eigentlich gar nicht dabei, wurde gar nicht überrascht.
Wie wissen wir eigentlich, wie viel, also es gab ja diese verschiedenen Assoziationsabkommen mit Ägypten und mit Tunesien und anderen nordafrikanischen Ländern, mit der EU. Wissen wir eigentlich, wie viel Geld da tatsächlich geflossen ist, um eben diese Migrationsgeschichten und dieses Abhalten der Migranten auszulagern?
Wir wissen erstaunlicherweise recht wenig. Selbst die EU-Abgeordnete sind noch auf der Suche nach diesen Zahlungen. Aus diplomatischen Kreisen weiß ich zum Beispiel, dass man sich an vielen Botschaften fragt, ob Italien noch auch spezielle Zahlungen geleistet hat an die tunesische Regierung oder Küstenwache, an die libysche Regierung, gibt da zwei sogar in Libyen. Offiziell hat Tunesien 150 Millionen Euro bekommen für Ausrüstungen, für die Sicherheitspartnerschaft. Das ist relativ wenig Geld im Vergleich zu dem Türkei-Deal und auch einer der Kritikpunkte. Ägypten hat relativ viel mehr bekommen. Ich kenne nicht die genaue Summe, die aktuelle. Aber man fragt sich in Libyen, Tunesien und Mauretanien sowieso, was der Vorteil sein soll, Polizist Europas zu sein. Und weil diese Kritik eben durch die mangelnde Transparenz auch im Volk so groß ist, sagen ja Leute wie Dabeiba in Tripolis, der Premierminister, oder Kais Saied in Tunis, sie seien nicht der Türsteher Europas des Mittelmeers. Und damit versuchen sie sozusagen so einen Volkszorn proaktiv entgegenzusetzen. Also es ist relativ wenig Geld, aber für was viel wichtiger ist für die Machthaber gerade in Libyen, Tunesien, ist die Legitimität, die sie durch diese Abkommen haben.
Können wir denn sagen, also diese Abkommen wurden abgeschlossen, sie wurden unterzeichnet, hatte das dann unmittelbare Auswirkungen on the ground sozusagen in Tunesien zum Beispiel?
Ja, das Erstaunliche war, dass gerade in Tunesien dass der entscheidende Wandel vorher kam. Im Sommer wurde das Abkommen unterzeichnet und bereits im Frühjahr hatte eine kleine Gruppe, die Rede ist von drei Facebook-Aktivisten, hatte mit Videos versucht, der Bevölkerung klarzumachen, dass diese migrantische Szene, von der immer mehr kamen, es kam tatsächlich immer mehr aus Westafrika, aber dass es dort sehr viel Kriminalität gab. Ich würde nach meinem Bericht sagen, das ist nicht der Fall. Aber es waren definitiv immer mehr Menschen, die kamen. Und diese Kampagne hat dann letztendlich den Präsidenten, der für seine mangelnde Wirtschaftspolitik sehr kritisiert wurde, hat dazu veranlasst, dieses Thema aufzunehmen. Und er hat dann davon gesprochen, bereits vorher, dass Migration an sich eine Verschwörung unbekannter dunkler Mächte sei gegen die muslimische Kultur und arabische Kultur. Also das ist alles vorpassiert und dann kam es zu Vertreiben in so einer Stadt. Es waren alle Leute rausgeworfen, in die Wüste geschickt, wortwörtlich, ohne Wasser und ohne Lebensmittel.
Ja, ich meine, ich erinnere mich daran, als man wirklich die Leute in Tunesien buchstäblich in die Wüste geschickt hat, wie du gesagt hast. Also das war auch das erste Mal, dass wir dann davon, ich kann mich erinnern, gab es einen Korrespondenten der Fernsehsenders Al Jazeera, der damals dann in der libyschen Wüste die Bilder aufgenommen haben von den Leuten, die da ohne Wasser, ohne Essen und ohne irgendwas mitten im Niemandsland zwischen Tunesien und Libyen da in der Wüste saßen damals. Ja,
ja, das war diese absurde Situation, dass diejenigen, die man erkannte für Menschenrechtsmissbrauch, die libyschen Milizen, die Grenzmilizen, drei Jahre vorher waren die Geschichten über den Verkauf von Arbeitskräften, also von Menschen aus Libyen, bekannt geworden über CNN. Also diejenigen, die man auch irgendwie für Brutalität kannte, dass die plötzlich in der Wüste Verdurstende und Verhungernde aufgelesen haben und ganz erschüttert waren, das war dieser Al Jazeera-Bericht, weil tatsächlich die tunesische Nationalgarde die Leute aus den Bussen in die Wüste gesetzt hatte, ohne eine Flasche Wasser. Also war auch nicht nachzuvollziehen und es sind in diesem Jahr sicherlich 50, 60 Menschen gestorben. Zumindest haben das die libyschen Behörden gesagt und die haben dann ja auch dafür plädiert, dass das aufhört. Also haben auch an die EU plädiert. Also das war eine verkehrte Welt sozusagen.
Das war eigentlich das unmittelbare, einer der Folgen damals dieses EU-Abkommens, ne? Da, tatsächlich.
Die Situation, dass man sich in Europa darüber wirklich sehr viel mehr Gedanken machen müsste. Das war die Wirtschaftskrise, die in Tunesien anhielt. Es war halt leicht für Populisten, das jemanden in die Schuhe zu schieben. Interessant für mich war vor Ort, es gibt eigentlich keine großen Probleme und gibt es eigentlich auch weiterhin nicht zwischen der migrantischen Gemeinde, denjenigen, die ja nur auf der Durchreise sind, und der tunesischen Bevölkerung. In Libyen genauso, im Niger genauso. Man arbeitet als Tagelöhner, aber damals hat eine kleine Gruppe die Stimmung so verschlechtert, dass Gewalt normal war und dass dann in dem Moment die EU sagt, so, ihr seid unsere Polizisten, ihr haltet Leute auf, nicht übers Mittelmeer zu gehen, weil wir Angst vor den rechten, ultrarechten Parteien haben. Das macht die EU mitverantwortlich hierfür definitiv. Da haben dann einzelne Beamte gedacht, das ist völlig okay. Also in dieser Stimmung, die ich gerade beschrieb, es ist völlig okay, Leute einfach an den Rand der Sahara zu fahren, an die libysche Grenze und einfach aus dem Bus zu werfen. Es war eine Ermenschlichung, würde ich sagen.
Eine Menschung, ja. Du hast wirklich nicht nur die Flüchtlingsrouten abgefahren, sondern du hast wirklich, hast du gesagt, sehr, sehr viele von diesen Detention Camps, also den Lagern, in denen eben die Migranten dann eingesperrt werden, wenn sie dann vom Mittelmeer wieder zurückkommen oder wenn sie eben irgendwo verhaftet werden, also die nicht in die Wüste geschickt wurden. Und diese Detention Center, die gibt's wirklich in allen Ländern. Also die gibt's in Libyen, die gibt's in Tunesien, die gibt es in anderen nordafrikanischen Ländern. Kannst du uns mal, damit wir mal ein bisschen wegkommen, sozusagen von der Theorie, dass wir hier wirklich über Menschen reden, und uns ein bisschen erzählen, wie es in diesen Lagern aussieht?
Das sind die im Falle Misratas. Ich war in einem großen Camp in Misratas, das es auch immer noch gibt. Das ist eigentlich eine Schule, zweistöckiger Bau mit ungefähr 10, 12 Klassenräumen. Das wurde dann halt von den Autoritäten. Und Autorität in einer Stadt mit 200 Milizen damals, kann man sich vorstellen, was das ist. Das sind also relativ selbstorganisierte Gruppen, die zwar eine Uniform haben, vom Staat bezahlt werden, aber eigentlich junge Männer sind, die auch nicht genau wissen, wie sie das handeln sollen. Also die bewachen so eine Schule, haben im Kopf das, was ich gerade beschrieb, was eine kleine Gruppe die Nationalbewegung Tunesiens gemacht hat, das passiert auch in Libyen, ne, dass Leute sagten, das ist das Ausland, was die Leute geschickt hat, oder das sind Ungläubige, oder das sind Verbrecher. Also man hat das Gefühl, mit Menschen zu tun, die man halt schlecht behandeln kann. Und in diesem Center waren in jedem Klassenraum ungefähr 120 oder 30 Leute. Es gab 5 funktionierende Toiletten. Das Wasser wurde am Nachmittag abgestellt, weil die Kanalisation einfach diese Menge Menschen gar nicht mehr bewältigen konnte und irgendwann lief es eben außerhalb dieses Raums über. Also hat man einfach als Lösung, weil man ja auch ein Budget hat, hat man einfach das Wasser abgestellt. Das heißt, diese 700, 800 Menschen haben dann nur einen halben Tag Wasser gehabt, haben ganz schlechtes Essen zu sich genommen und waren zusammengefärscht. Wussten auch nicht genau, warum sie festgenommen wurden, wurden auch in allen möglichen Lebenssituationen heraus festgenommen, angemietete Wohnungen, Baustellen, auf denen sie gearbeitet haben. Und nur noch mal ganz klar, in all diesen Ländern ist die rechtliche Lage gar nicht geklärt, dieser Menschen. Also es gibt kein Asylrecht in Tunesien, kein Asylrecht in kein funktionierendes Algerien, in Libyen sowieso nicht und in den Sahelländern auch nicht. Das heißt, dass man dort als Tagelöhner arbeitet, ganz normal, und plötzlich wird man verhaftet, kommt in so ein Camp. Und weil es halt alles dezentral organisiert war, also eine gewisse Miliz aus Misrata dort das Sagen hatte, man irgendwann festgestellt, man kann ja eigentlich auch Geld nehmen dafür, dass jemand dort raus will.
Das sind Geschichten, die ich in Ägypten immer wieder gehört habe von Leuten, die von dort zurückgekommen sind, dass tatsächlich, also sie dann in diesen Detention Centers war und dann hat man deren Familien angerufen und hat Geld erpresst und hat gesagt, wenn er das Geld nicht zahlt, und hat man die dann schreien gehört, ihre Verwandten, und wenn er das Geld bezahlt, dann lassen wir sie frei. Das ist auch ein Geschäftsmodell gewesen, ne?
Und man hat das ganz einfach gemacht. Man hat eine Flasche, eine leere Wasserflasche aus Plastik genommen, hat das Feuerzeug drunter gehalten, jemanden auf den Boden gelegt, die Person mit dem eigenen Handy gefilmt, das flüssige Plastik, was dann eben durch das Feuerzeug erhitzt, einfach auf die Haut tropft, ist extrem schmerzhaft, verursacht extrem schlimme Wunden. Und dieses Video von der Folter hat man dann den Verwandten in Westafrika geschickt und gesagt, überweise bitte bis morgen oder übermorgen, auch Western Union oder andere Geldtransferplattformen, 500 Euro. Im Moment sind so 600, 700 Euro. Genau. In diesem Moment hat sich das Thema Migration, das war erstens wirklich ein gutes Thema für Populisten, für diejenigen, die unbedingt Reputation und Legitimität brauchten. Und dann wurde es ein Geschäftsmodell. Und seitdem ist eigentlich der Weg in ein besseres Leben, den viele Menschen auf sich genommen haben, ist eigentlich ein Geschäft geworden. Und jeder kann davon erzählen. In Agadez, in Asamaka, im Niger, in Sfax, Tunis, Tripolis, überall.
Wir haben jetzt ein bisschen über die Detention Center geredet sozusagen und die Bedingungen, unter denen die Menschen leben. Lass uns vielleicht noch ein bisschen darüber reden, was am Mittelmeer selbst passiert. Also was sind diese sogenannten Küstenwachen, die da von der EU unterstützt werden, und was passiert sozusagen im Meer selbst?
Das finde ich eine ganz wichtige Frage. Ja, das Mittelmeer ist nur für kurze Zeit im Jahr eigentlich befahrbar für diese Boote. Im Moment fahren aus Tunesien ungefähr 8 Meter lange Metallboote los, die in wenigen Stunden in Hinterhöfen zusammengeschweißt werden, haben keinen Kiel. Da werden 35 bis 38 Menschen reingefercht. Das muss man sich als große Badewanne vorstellen. Also wirklich ganz kurz zusammengeschweißt. Diejenigen, die Reise wollen, die legen Geld zusammen. Im Moment ungefähr 500 Euro. Geben das an einen Schmuggler und der sagt zum gewissen Moment, so, jetzt könnt ihr losfahren. Die Leute fahren also meistens aus Tunesien alleine los und damals noch sehr viel mehr. In Libyen ist es so, dass man Boote in Ägypten kauft, Holzboote, oder sie importiert, oder Schlauchboote aus China importiert. Übrigens auch über diesen Hafen Misrata, das Wort eben fiel eben schon, diese Hafenstadt in Zentrallibyen. Diese Schlauchboote mit Außenbordern ordern die Schmuggler und Schleuser ganz einfach über das Internet und lassen sich per Frachtschiff dann dorthin bringen, und dann legen die Boote auch von diesen wahnsinnig weitläufigen Sandstränden ab. Libyen hat 2000 Kilometer ungefähr Sandstrände, kann man fast sagen durchgehend, also viele Ablegeplätze, und dort legen die Boote ab. Seit ungefähr 3 Jahren sind diejenigen, die sich in Boote setzen, recht gut informiert über die Wetterverhältnisse, über verschiedene Apps, die den Wind und die Strömung sogar Ansagen, die auch Fischer benutzen. Aber dennoch können sie ganz selten selber bestimmt, wann sie losfahren. Das machen dann doch häufig die Schmuggler. Und die Schmuggler richten sich nicht danach, wann es sicher ist, sondern wann wenig Boote der Küstenwache warten sind, die sowohl von der libyschen und tunesischen Küste als auch von der tunesischen Küste eigentlich extrem viel patrouillieren. Aber noch effektiver hat sich herausgestellt, sind Drohnen. Denn was geliefert wurde an Schiffen nach Libyen, zum Beispiel von der EU schon seit 2015, waren ausrangierte Patrouillen und Schnellboote der italienischen Marine und Küstenwache aus den 80ern. Und ich war mehrmals auf solchen Patrouillen dabei, der libyschen Küstenwache. Und die verbrauchen wahnsinnig viel Benzin, also wahnsinnig viel Diesel, sind ineffektiv und gar nicht dafür geeignet, dann auch Menschen auf dem Mittelmeer aufzunehmen und dann über Stunden zurückzufahren. Also das ist eine recht chaotische Lage. am Südzipfel der EU sozusagen, eine insgesamt, wenn man Algerien dazu nimmt, sind das mehrere tausend Kilometer, die im Moment so kontrolliert werden, indem man einfach versucht, so viel wie möglich Boote aufzubringen, die Leute zurückzubringen nach Misrata, nach Benghazi, nach Tripolis, nach Sfax und nach Sassis in Südtunesien. Und von dort werden sie dann entweder in die Wüste gebracht oder, wer Glück hat, freigelassen. Im Falle Libyen gibt es sogar Gerüchte, dass Menschen da direkt vom Hafen von Gruppierungen, nenne ich sie mal, übernommen werden, so wie in der tunesisch-libyschen Grenze, und dann inhaftiert werden. Warum? Weil man mit jedem einzelnen Inhaftierten und jeder Inhaftierten Geld machen kann. Also dann passiert diese Prozedur, von der du in Kairo gehört hast und von der ich gerade berichtete. Migration, das sagt ein Geschäft. Und die EU kümmert sich um diesen zweiten Teil gar nicht.
Da wollte ich noch mal nachfragen. Also jenseits der EU, wir haben ja eigentlich so Organisationen wie die UNHCR, wie die International Organization for Migration, also auch eine Unterorganisation der UN, die ja eigentlich in diesen Ländern tätig sein sollten, um sich eben um Flüchtlinge zu kümmern. Was passiert eigentlich mit diesen Organisationen im Moment?
Das zeigt die Lage für IOM, die Organisation, die sich nicht um Kriegsflüchtlinge kümmert, sondern um Menschen aus Ländern, in denen es einfach wirtschaftlich sehr schlecht ist, so wie Ghana zum Beispiel. Oder das UNHCR, das Flüchtlingswerk, das zuständig ist für Länder wie Sudan, in denen also ein Krieg stattfindet. Das ist sehr kompliziert. In Libyen läuft gerade eine Kampagne, auch wieder von einer kleinen Gruppe initiiert, die sagt, diese beiden Organisationen repräsentieren das Ausland, das Menschen in unser Land bringt, um es zu zerstören. IOM macht ein Rückführungsprogramm, im Rahmen dessen Menschen zurückgehen können in ihre Heimat, aber in ganz geringen Zahlen. Also es sind knapp über 1000, die in den letzten Monaten zurückgegangen sind aus Tunesien, immerhin, aber...
Da gibt es auch Geschichte, die Migranten erzählen mit diesen Rückführungsprogrammen, wo sie dann Angst haben, dort dann teilzunehmen. Vielleicht kannst du da was von erzählen.
Ja, nochmal ganz kurz. Also IOM und UNHCR können praktisch nicht mehr arbeiten, sind unter Druck und wären aber auch die Partner für die EU, um die Situation zu verändern. Und dann gab es halt Vorkommnisse, da kann ich nur Augenzeugenberichten zitieren, die sagten, es wären Busse vorgefahren im letzten Herbst in der Nähe dieser Camps bei der tunesischen Hafenstadt Sfax. Und da werden Männer mit IOM-Westen gekommen und gesagt, ihr kommt alle zurück in die Heimat, wir fliegen euch zurück. Einige sind eingestiegen und wurden dann an die algerische oder an die libysche Grenze gefahren. Also diese beiden Optionen gibt es immer in Tunesien, an die algerische Grenze gefahren oder an die libysche Grenze. Und die sind halt dort gelandet.
Sie sind in der Wüste gelandet, muss man dazu sagen.
Im Falle Algerien bei Tebessa, der algerischen Grenzstadt Tebessa, das ist allerdings auch sehr so prärieartige, muss man sich so vorstellen, Landschaft, Wälder und im Winter eiskalt, also bis zu 0 Grad mit Schneefall. Und im Falle Libyen, genau, wüstenartiges Gebiet, in dem es eben auch Milizen gibt, die dann auch im Zweifelsfall Menschen, die dort landen, die vielleicht erstmal retten, dann aber auch einsperren und Geld nehmen. Und im Fall Algerien ist es häufig so passiert, dass diejenigen, die dann glaubten, in IOM-Händen zu sein, dass die im Grenzgebiet von, sag ich mal, Unbekannten mitgenommen wurden, an die algerische Armee übergeben wurden und dann nach wenigen Tagen in Niger landeten. Und Assamaka heißt die Stadt, in der es ein IOM-Camp gibt. Die mussten dann die letzten 20 Kilometer durch die Sahara gehen. Die wurden also sozusagen deportiert von dem tunesisch-algerischen Grenzgebiet an die nigerisch-algerische Grenze und waren plötzlich innerhalb von Tagen 3000 Kilometer entfernt von Sfax. Das war natürlich nicht die Rückführung, wie sie eigentlich auch die EU verspricht oder wie sein sollte. Es gibt ja viele, die sagen, sie möchten wirklich zurück und sie möchten es aufgeben, nach Europa zu gelangen. Aber das hat den Ruf dieser Organisation in der Migrantengemeinde zerstört.
Ich möchte doch mal das jetzt individuellen Fall vielleicht mal runterbrechen. Ein bisschen. Also, dass wir wirklich, wir reden ja über Menschen. Wir reden die ganze Zeit über Menschen, aber sozusagen wirklich Individuen. Das geht ja um einzelne Biografien von Menschen hier. Ich habe immer wieder gelesen in Artikel von dir vor kurzem, wo du dich vor allem mit dem Fall einer Frau beschäftigt hast, die du immer wieder getroffen hast. Vielleicht kannst du uns davon einfach mal berichten.
Ja, Herr Panzakuraishi ist ihr Name. Sie ist eine von vielen jungen Menschen aus Sierra Leone, die eine Krankenpflegerausbildung gemacht haben, weil es in Sierra Leone in den letzten Jahren viele, viele Epidemien, unter anderem Pandemien Ebola gab. Und der Staat hat tatsächlich als Antwort darauf viele Menschen im medizinischen und pflegerischen Sektor eingestellt. Aber als die Epidemien vorbei waren oder als diese Krankheitswellen vorbei waren, gab es doch keine Jobs. Aber Leute waren ausgebildet. Sie hörten, in Europa gibt es großen Bedarf, gerade in Deutschland, in diesem Sektor. Und haben sich dann, sie hat sich in dem Fall überreden lassen, sagt sie, von einem Cousin, sich auf den Weg zu machen, alleine. Und ist dann über Niger, über Libyen nach Tunesien gekommen. Und ich mach's mal kurz, sie ist letztendlich dann in einem dieser Lager gelandet. Die nennen sich die Kilometer. Sie wurden benannt nach der Entfernung zu der Hafenstadt Sfax. Und da gibt es 17 verschiedene Camps mit ursprünglich 30.000 Bewohnern. Jetzt vielleicht ist die Hälfte oder noch weniger. Viele sind in die Städte gegangen. Die Lage dort war katastrophal. Immer wieder wurde ihr Zelt zerstört von der Nationalgarde. Immer wieder wollte die Nationalgarde damit ihm sagen, ihr könnt ja nicht auf Dauer bleiben, ihr wohnt auf Privatgrundstück und wir müssen es machen, aber es war klar, dass das letztendlich keine große lange Zukunft hat. Arbeiten kann man auch nicht mehr, sie hat also gebettelt, ist schwanger geworden und hat mit ihrem kleinen Sohn, ist sie ab letzten Herbst dann immer in die Stadt Alhambra gegangen und hat tatsächlich von der lokalen Bevölkerung Essen bekommen und was zu trinken kommen. Und das möchte ich auch nochmal betonen. Es gibt ganz viel Solidarität unter tunesischen Nachbarn, die ja auch irgendwie Opfer sind von dieser Schar an Menschen, die plötzlich in die Küstendörfer kamen. Also die geben ganz häufig diesen Frauen und Kindern Geld. So ging es auf Panzakuraishi, die sich dann einem Team angeschlossen hat, unter einem auch Pfleger, den man Arzt, denn er hat seine Ausbildung nicht ganz abgeschlossen, Ibrahim, den ich auch kenne. Die haben so Feldhospitäle aufgebaut, haben Frauen bei der Geburt geholfen, haben viele Verletzte und Kranke, Kranke behandelt. Panzakuraishi hatte eigentlich immer noch eine Idee, weiter nach Europa zu gehen, aber genauso auch Verzweiflung gehabt. Und eigentlich hatte sie überlegt, in die Hauptstadt zu gehen, nach Tunis, sich vielleicht im IOM-Programm anzuschließen und doch zurück in die Heimat zu gehen, weil sie mit ihrem kleinen 7 Monate alten Sohn gar keine Zukunft sah, also in seiner Zeltstadt zu leben, die ja letztendlich alle paar Monate zerstört wurde. Und dann gab es im Januar einen Sturm. Geld hatte sie natürlich nicht. Dieser Dienst im Krankenhaus, im Feldlazarett, war freiwillig und war eine Art eine humanistische Geste sozusagen. Sie hatte kein Geld, aber hatte immer wieder auch Leute behandelt, die unter der Obhut waren von, ich nenne sie mal Schmuggler, tunesischen, aber auch Vermittlern aus den Herkunftsländern. Und dann kam dieser Sturm Harry, dann kam dieser Sturm im Frühjahr über Nordafrika und fegte, hat viele Zerstörungen angerichtet in Tunesien und Libyen. Die Preise sanken, es gab aber ganz viel Boote, die zur Verfügung standen, und die Preise da sanken plötzlich für die Überfahrten, und dann hat irgendjemand zu ihr gesagt, das ist deine Chance, die Wetterlage ist so schlecht, das ist der einzige Moment, in dem die Küstenwache nicht patrouillieren wird, in dem die Drohnen nicht fliegen werden, das ist eure Chance, nach Lampedusa zu kommen. Wenn man sich mit den Menschen unterhält, auch Panzakuraishi, sagen sie, sprechen sie häufig von The River, wenn sie das Mittelmeer meinen. Man hat natürlich gar keine Erfahrung mit Booten. Viele haben das erste Mal überhaupt, wenn sie los waren, in einem Boot gesessen. Also sie haben immer mehr Menschen, wie ich sagte, Apps zur Verfügung, können die Wetterverhältnisse abschätzen, aber wenn man in so einer verzweifelten Lage ist wie Fata Kuraishi, dann trifft man halt die falsche Entscheidung. Aber die Entscheidung wurde eben auch getroffen, weil diese Brutalität der Sicherheitskräfte in den Camps so groß war, dass sie sagte, ich kann auch in Tunis verhaftet werden auf der Straße, ich kann im Camp verhaftet werden. Zurück, ich habe kein Geld dafür, in meine Heimat nach Sierra Leone, also steige ich ins Boot, das ist meine Chance. In dieser Nacht und in der Folgenacht sind wahrscheinlich bis zu 1000 Leute ums Leben gekommen. Sie wahrscheinlich auch, die werden seitdem vermisst. Die Boote waren natürlich, ne? Ich sag's nochmal, man muss sich so größere Badewannen vorstellen. Kein Kiel, von Leuten zusammengebaut, die auch nicht so viel Schiffsbauerfahrung haben. Also 35 Leute drin, ein Riesensturm. Und die meisten Boote haben es wahrscheinlich nur 300 Meter geschafft oder nicht weit auf jeden Fall. Und es wurde aber nichts gefunden. Die Boote versinken ja auch sofort, ohne Spuren zu hinterlassen. Es ist kein Holz dran, gar nichts. Das Metall sinkt und die Menschen können nicht schwimmen. Und es gibt hier von immer wieder Fischern geäußerte Aussage, die habe ich ganz häufig gehört. Alles, was weiter als 7 Kilometer von der Küste sinkt, taucht nie wieder auf. In diesem Fall war der Sturm so stark, dass halt alle Spuren vernichtet wurden. Also das, und seitdem wird Fata Kuraishi vermisst. Und ich glaube, das, was sie gemacht hat, dass sie in dieses Boot gestiegen ist, diese falsche Entscheidung getroffen hat, das hat ganz viel, wo auch unsere Verantwortung liegt. Weil sie hat 2 Jahre in diesen Camps gelebt unter Umständen, die einfach menschenwürdig waren.
Ja, und sie war eine Krankenschwester, die dringend in Europa gebraucht wird. Ne? Aber was machen solche Geschichten mit dir? Ich kenne das von meiner eigenen Arbeit. Wenn du Menschen irgendwie verfolgt hast eine Weile, über sie berichtet hast und auf einmal sind sie irgendwo umgekommen und du siehst sie nie wieder. Was bewirkt es bei dir, solche Geschichten?
Ja, das hat mich auch sehr bewegt, weil das ist natürlich, wenn man jemanden mehrmals trifft und irgendwie auch den Lebensweg so ein bisschen verfolgt unter extrem schwierigen Umständen, wir dürfen ja auch gar nicht so offen darüber berichten, dann in Anführungsstrichen. Also auch die Berichterstattung über Migration ist definitiv ein großes Problem. Das hat mich schon sehr bewegt. Und sie war nicht die Einzige, sie war eine, also es gibt noch 6, 7 andere Menschen, die ich seit Jahren immer wieder getroffen habe, denen die auch vermisst werden. Ob alle auf den Booten gewesen sind, weiß ich nicht. Ein guter Filter in Anführungsstrichen für uns ist ja immer die Arbeit, darüber zu berichten. Ich würde sagen, das ist schon ähnlich wie im medizinischen Bereich, ist das irgendwie sowohl Motivation als auch hilft das so ein bisschen weiterzumachen. Mich hat es dazu motiviert und auch schon vor längerer Zeit eine Fotoausstellung zu machen und mich des Themas eben auch anders anzunehmen.
Genau darüber wollte ich jetzt gleich noch eine Anschlussfrage stellen, weil du hast ja praktisch, also du hast viele, viele individuelle Schicksale verfolgt und du hast gerade eine Ausstellung in Düsseldorf am Laufen, wo es eben auch viele dieser Fälle, die du da dokumentiert hast, wieder auftauchen, wo diese Geschichten natürlich auch individualisiert werden. Vielleicht kannst du uns ein bisschen was erzählen, wie diese Ausstellung ausschaut, wie sie zustande gekommen ist.
Ja, die ist tatsächlich genau aus der Fragestellung gekommen, die du mir gerade gestellt hast. Also der Überlegung, was macht man damit eigentlich? Und geht ja genauso. Diese ganzen Erlebnisse mit Menschen in Krisengebieten, in solche Situationen, das lässt ja natürlich nicht los. Und ich glaube, ich bin mir sicher, du wirst auch das im Podcast wahrscheinlich auch unterbringen. Das ist ja auch das Tolle, dass wir mit so neuen Möglichkeiten haben wir technische Möglichkeiten und mit anderen Dingen außer Journalismus haben wir einfach die Möglichkeit, diese Geschichten anders zu zeigen. Jetzt nachdem die Ausstellung im Juli ausläuft, werde ich auch sehr viele dieser Schicksale auf Social Media einzeln bringen und lasse die Menschen zu Wort kommen. Ich habe also viele Interviews gemacht, auch mit Fata Kuraishi. Die Idee der Ausstellung war, die glauben in Europa häufig, dass dieses Thema vorbei ist. Migration, wer spricht schon darüber, wer spricht schon über Flucht? Selbst Sudan, die größte Flüchtlingskrise der Welt, ist ja im Schatten von dieser grauenhaften Lage in Gaza, jetzt Libanon, diesen Doppelstandard, die wir erleben. Also das fällt so weg und nicht nur medial, sondern Menschen möchten es nicht mehr hören, dass ich mir dachte, man muss eigentlich viel mehr Geschichten über das erzählen, was uns, glaube ich, in Zukunft wieder sehr viel mehr beschäftigen wird, die nächsten Jahrzehnte, nämlich durch Klimawandel, durch Armut, durch Korruption aus den Ländern getriebene, so nenne ich sie mal, weil die meisten Menschen wollen nicht weggehen von zu Hause. Und auch diese, gerade dieser Kontinent, Afrika, aber auch im Libanon, sind halt so viele Menschen, die einfach als einzige Lösung für sich persönlich sehen, sie müssen weg, sie müssen sich auf den Weg machen. Und ich wollte in dieser Ausstellung, oder ich habe ungefähr 30 Einzelschicksale gezeigt. Ich mache auch häufig Fotos auf meinen Reportagereisen, zeige die Fotos, dann ab Sommer auch auf Social Media Kurzfilme dazu und zeige einfach, was bewegt Menschen eigentlich, sich auf den Weg zu machen, was erleben sie und was passiert eigentlich hinter dem Mittelmeer? Bei dir in Kairo, hier etwas weiter westlich, am östlichen Mittelmeer. Wir glauben ja sozusagen, nachdem die EU abgesperrt hat, nachdem wir eigentlich Europäer aus dem Mittelmeer eine Mauer gemacht haben, und es war mal ein verbindendes Medium, würde ich sagen, was passiert da eigentlich? Und das mache ich auch ganz sachlich und nüchtern. Das finde ich auch das Gute an Journalismus. Ich beschreibe auch in meinen Texten die Lage der Leute. Ich plädiere für nichts, weil ich glaube, erstmal müssen wir eine gute Faktenlage haben wieder. Und das haben wir nicht mehr. Das versuche ich ein bisschen mit der Ausstellung über persönliche Geschichten zu machen. Und ich habe festgestellt, dass eine Ausstellung, ein Ausstellungsraum ein wirklich guter Ort ist, um sachlich über Dinge zu sprechen. Das ist ja eine Diskussion Flucht-Migration. Jetzt geht es um AfD und die Regierung eigentlich und nicht mehr um die Menschen. Und das wollte ich eben. Dazu wollte ich einen Gegenpol setzen.
Also ich kann das ganz sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich kenne das von vielen, vielen Momenten in meiner Arbeit, wo du natürlich irgendwie auch so viel einlädst an Leid von Menschen. Und die beste oder die einzige Therapie eigentlich ist es, wieder auszuladen, indem man eben dann einen Artikel macht oder eine Ausstellung macht, ein Buch schreibt. Ich kenne das sehr gut, dass man es wieder auslässt. Also diese Ausstellung ist für dich ein Ausladen, damit du nicht selbst durchdrehst. Ne? Also wer immer jetzt in der Nähe von Düsseldorf ist und das hört, das ist sicherlich eine Ausstellung. Wo läuft die genau in Düsseldorf?
Der Titel ist Hinter dem Mittelmeer, läuft im Gerhard Hauptbahnhaus. Nicht weit vom Hauptbahnhof, für den man leitet über Google.
Ich wollte ein paar andere Themen anreißen, weil ich für die Zeit läuft natürlich. Es ist so interessant, dir zuzuhören. Die EU hat ja sozusagen nach dem arabischen Frühling ganz häufig auch Projekte unterstützt der Zivilgesellschaften. Also Tunesien war ja so damals ein bisschen das leuchtende Beispiel, das einzig funktionierende Beispiel nach dem arabischen Frühling, das dann inzwischen natürlich auch in den Bach untergegangen ist. Aber damals hat man eben sehr viele zivilgesellschaftliche Projekte unterstützt, auch in Tunesien mit EU-Geldern. Und jetzt passiert, glaube ich, was wirklich irre ist, nämlich diese wenig verbliebene Zivilgesellschaft in Tunesien, viele von denen haben einfach beschlossen, dass sie sich um diese Migranten kümmern. Und jetzt ist das der Grund, warum Teile dieser Zivilgesellschaft im Gefängnis landen. Also die EU-Gelder haben diese Projekte der Zivilgesellschaft anfangs bezahlt und jetzt bezahlen sie die tunesischen Behörden, dass sie die Migranten aufhalten. Und diese tunesischen Behörden sperren die Zivilgesellschaft weg, weil sie den Migranten helfen. Eigentlich eine komplett irre Geschichte. Es gab jetzt gerade, kannst du glaube ich erzählen, einen großen Fall einer Tuneserin, die, ich weiß nicht, wie viele Jahre Gefängnis hat sie bekommen, für was?
8 Jahre Gefängnis, ja, wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten bei ihrer NGO. Aber de facto, weil sie sich um Migranten gekümmert hat.
Kannst du erzählen, wer das war oder was?
Sadia Mosbach ist selbst eine dunkelhäutige Tunesierin, hat mit ihrer NGO seit Jahren sich eigentlich um Rassismus gekümmert, war Mitinitiatorin einer Gesetzesinitiative, die sich gegen Rassismus wendete, den es in der tunesischen Gesellschaft gibt. soziale Unterschiede, aber auch Hautfarbe. Und hat dann, als diese vielen Menschen nach Tunesien kamen, die übrigens visafrei einreisen können aus Westafrika, also als Anne ins Wachst, ist diese wahnsinnigen Probleme gehabt und Leute eben aus ihren Wohnungen vertrieben wurden, hat die gesamte tunesische Zivilgesellschaft und hat auch die libysche Zivilgesellschaft, das ist eine ähnliche Story, hat einfach angepackt und hat Leute, die jetzt plötzlich im Nichts lebten, also auf dem Olivenfeld, haben denen geholfen. Ich kenne auch ganz viele Tunesier und Tunesierinnen übrigens, die einfach eine Hausangestellte hatten oder die einen Angestellten hatten im Café aus Sierra Leone oder aus Nigeria und die plötzlich kein Dach über dem Kopf hatten und die dem einfach Essen gebracht haben oder ein bisschen Geld gegeben und gesagt haben, oh, das tut mir leid, wir haben 2 Jahre zusammengearbeitet und es nicht fassen konnten, was plötzlich passierte. Die NGOs wurden dann aber ganz klar ins Visier genommen. Man weiß nicht genau, wie weit das abgesprochen ist mit, sage ich mal, europäischen Hauptstädten, will ich es mal nennen. Aber ohne jetzt Namen zu nennen, aber ich habe so einigen Leuten gehört aus diplomatischen Kreisen, aus mehreren EU-Ländern von Diplomaten, die ganz klar sagten, damit die Lage sich ändert, damit weniger Menschen ankommen in Europa, damit auf Lampedusa niemand mehr ankommt, müssen wir schlimme Bilder erzeugen. Es muss schlimme Bilder geben. Und das genau ist eigentlich die Politik. Die NGOs haben es versucht zu verhindern. Die wurden ja auch, wie du sagst, von ganz vielen Projektgeldern gefördert aus dem Auswärtigen Amt, von Entwicklungshilfe, von deutschen Stiftungen. Tunesien war Leuchtturm des arabischen Frühlings. Hatte eine ganz, ganz wichtige Funktion für Menschen, die sich im Irak, im Iran für Zivilgesellschaft und für demokratisches Miteinander stark gemacht haben. Das darf man nicht vergessen, wie wichtig das war, dass es immer noch einen Ort gab, in dem es funktioniert hat, in dem Frauen extrem selbstbewusst NGOs gegründet haben, so wie Sadia Mosbach. Und die hatte halt eine NGO und wurde jetzt zu 8 Jahren Gefängnis verurteilt, auch noch eine Geldstrafe. Ich kann dazu nichts sagen, zu den genauen Vorwürfen. Ich habe die Unterlagen nicht durchgearbeitet. Ich habe sie noch nicht gesehen, wie fast niemand in Tunesien. Hier wurde falscher Umgang mit Geldern vorgeworfen. Ich kann nur so viel sagen, man hat auf ihrem Konto 8.000 Dinar gefunden, also knapp mehr als 2.000 Euro. Ich kenne andere, die den Misswirtschaft vorgeworfen wurde. Ich kann mir schon vorstellen, dass nicht bei allen NGOs, dass da finanziell ist immer irgendwie auch Probleme gab. Jetzt mal so formulieren, bevor sie davon leben. Aber alle in der Zivilgesellschaft gehen davon aus, dass man belangt wird, weil man sich für Nicht-Tunesier ansetzt. Und dass dann die deutsche Botschaft und andere, die diese Szene unterstützt hat, relativ still bleiben, vielleicht mal 1 oder 2 Kommentare gibt, aber das bleibt's auch. Das ist schon der Hammer, ehrlich gesagt. Also wir haben 10 Jahre lang gesagt, die arabische Welt geht genau den gleichen Weg wie wir, wie Osteuropa. Ihr seid sozusagen ähnlich wie damals Rumänien, Bulgarien. Ihr seid letztendlich unsere Partner, unsere besonderen Partner und die Zivilgesellschaft bringt das dann in den richtigen Weg. Und das, wenn du jetzt vor den Bus wirft, unter den Bus wirft, das ist schon der Halb.
Du hast es gerade gesagt, du hast mit EU-Leuten gesprochen, die du nicht zitieren willst, namentlich die von schlimmen Bildern gesprochen. Wir haben ein berühmtes Zitat unseres ehemaligen Kanzlers, des ehemaligen österreichischen Kanzlers Sebastian Kurz, der genau das gesagt hat, wir brauchen schlimme Bilder, damit als Abschreckung aus Nordafrika. Der hat es genauso formuliert tatsächlich. Also das heißt ja so ein bisschen, man ist bereit, hier über Leichen zu gehen. Man ist bereit, eigentlich alles, was man an moralischen Werten hat oder was auch an sozusagen europäischen Werten immer wieder hochgehalten wird, hier vollkommen über Bord zu werfen, um eben diese schlechten Bilder zu produzieren. Aber jenseits davon sozusagen der moralischen oder Wertefrage, könnte man ja argumentieren, dass es tatsächlich funktioniert, oder? Wie würdest du das sehen?
Aus Sicht vieler Politiker und statistisch könnte man sagen, im Moment ist das eigentlich ein Erfolg. Es sind 45% weniger Ankünfte auf Lampedusa im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Wenn wir jetzt mal Januar bis Juli, Anfang Juli nehmen. Ja, einige gehen zurück. Aber der erste Indikator dafür, dass es doch nicht funktioniert, also dafür gibt es für mich mehrere. Und einer ist halt, dass diejenigen, die sich auf den Weg gemacht haben und die dann zurückgeschickt werden, selbst in das Samarkand-Land, 3000 Kilometer weiter von hier, in Niger, in der Wüste Niger, viele kehren zurück, gehen über Agadez zurück und kommen dann nach Libyen zurück. Und ich habe ja ganz viele Gespräche geführt und mich selbst gefragt. Und im Übrigen habe ich mich auch ganz häufig selbst, hat eine Stimme in mir gesagt, war das eigentlich das Richtige, dass du losgegangen bist? Glaubst du wirklich, dass du in Europa eine viel bessere Zukunft hast? Also ich habe diese kritischen Fragen entweder selbst gestellt oder mich selbst gefragt. Geh damit nicht unkritisch um, weil natürlich ich gemerkt habe, dass viele keine richtigen Vorstellungen haben, was sie eigentlich erwartet natürlich. Aber sie kommen zurück aus einem einzigen Grund. Es gibt wirklich nichts zu verlieren. Es gibt keine Jobs, selbst in Ländern, in denen es keinen Krieg gibt in Westafrika. Und das ist das, was mir eigentlich immer wieder erschüttert hat. Dieser Arzt, Ibrahim, von dem ich erzählt habe, der seine Ausbildung nicht ganz beendet hat, aber als Arzt arbeiten könnte, der würde maximal $50 im Monat verdienen in Sierra Leone. Also, ich glaube, was wir uns überhaupt nicht bewusst gemacht haben bei diesem Plan der Absperrung des Mittelmeers, ist, dass durch was Klimawandel, Korruption und Bad Governance eigentlich in diesen Ländern verursacht hat. Und es wird immer groß geredet, Ursachen der Flucht bekämpfen, aber da passiert recht wenig, da wird relativ wenig umgesetzt. IOM ist auch dafür verantwortlich, dass diejenigen, die zurück, wenn sie zurückgekehrt sind in ihre Heimat, dass die einen kleinen Kredit bekommen, dass die irgendwie 400 € bekommen, um sich ein paar Schafe zu kaufen oder Ziegen und Landwirtschaft zu starten oder ein Einkommen zu haben. Ich habe in einigen gesprochen und das Geld fließt einfach nicht. Also selbst so eine minimale Summe. Also, ich will damit sagen, dieser Kreislauf geht weiter. Und mit den Klimaereignissen, die wir jetzt auch alle in Südeuropa erleben, den Sturmereignissen in Nordafrika, diesen langen Trockenphasen, müssen wir einfach damit kalkulieren, dass sich Hunderttausende Millionen weiter machen, egal wo.
Also das heißt, es wird immer weitergehen. Wir merken das ja auch. Eine Krankenschwester mit ihrem 7-monatigen alten Sohn, die sich in einem Sturm ins Boot setzt. Also der Grad der Verzweiflung ist so groß, dass es überhaupt nichts diese Verzweiflung aufhält. Aber was natürlich auch immer wieder passiert und was, glaube ich, auch diskutiert wird, dass mit diesen ganzen Deals, die die EU da eingeht, mit Ländern wie Tunesien, Ägypten und anderen oder auch mit Milizen in Libyen, dass damit ein ganz gehöriges, wie soll ich es formulieren, Erpressungspotenzial mit einhergeht. Vielleicht kannst du da mal drüber reden.
Wir machen jetzt die Deals mit den Autokraten. Jetzt, wo auch die gesamte Aufmerksamkeit der Entwicklungshilfe, der Politik, des Auswärtigen Amtes ans östliche Mittelmeer geht, und die Gelder nicht mehr nach Tunesien fließen, nach Libyen fließen, nach Ägypten fließen, so stark wie vorher, nach Algerien fließen. Es geht jetzt sehr viel mehr Aufmerksamkeit ans östliche Mittelmeer. Und jetzt hat sich herausgestellt, haben diese Machthaber erkannt, die Migranten geben ihnen politisches Gewicht. Also ein Beispiel ist Khalifa Haftar, ein selbsternannter Feldmarschall, der über Ostlibyen und Südlibyen herrscht, der in den letzten Jahren eine ziemlich schlagkräftige Armee aufgebaut hat, die er zusammen mit seinen Söhnen führt. Noch vor 2-3 Jahren war er eigentlich so eine Art Warlord für europäische Hauptstädte, weil es kam zu einigen Kriegsverbrechen während seines Krieges gegen Tripolis, der gescheitert ist. Und nun ist er Partner der EU. Vor allem italienische Emissäre kommen regelmäßig, aber auch EU-Kommission war schon da. Und er ist ein bisschen verbündet auch mit Russland, mit den Vereinigten Emiraten und hat immer noch immer noch so ein bisschen der Schatten der Kriegsverbrechen, die über ihm sind. Daher immer noch Kritik an dir geübt wird. Also zumindest treffen nicht alle EU-Gesandten treffen ihn und seine Regierung, seine Parallelregierung. Und dann, als die Kritik zu heftig wurde, legten plötzlich im Frühjahr Boote nach Kreta ab. Und es kamen mehrere tausend Menschen auf Kreta an. Von einem kleinen Hafen östlich von Gazi und die LNA, die Armee, die er gegründet hatte, sagt, wir haben damit nichts zu tun. Das sind ägyptische Schmuggler, die holen junge Ägypter, die auf der Jobsuche sind, dorthin, wir können nichts machen. Naja, und dann wurde Haftar nach Rom eingeladen, kam mehrere Konsultationen, bekam ein paar Schnellboote und engere Kooperationsversprechen und sofort wurden die Boote, also die Ablegeorte der Boote besetzt von der Armee und der Strom hörte auf. Nach Intervention der griechischen und der italienischen Regierung. Also da kann man sehen, da hat jemand erkannt, den ich Boote losschicke, hört die Kritik an mir auf. Und das werden wir in Zukunft natürlich sehen. Muammar Gaddafi hat das schon in den 90ern gemacht. Ne? Der hat schon damals den Strom der Boote gestoppt und wieder gestartet, wann auch immer es ihm politisch opportun war, und mit seinen Geheimdienstleuten zusammen.
Ja, also da ist die EU definitiv erpressbar geworden. Jetzt lass uns doch mal ein bisschen diskutieren, vielleicht in der Richtung, was könnte gemacht werden, um Dinge zu entschärfen. Was wir ja ganz häufig haben, also ich weiß es von Ägypten aus, aber das ist wahrscheinlich von Tunesien ähnlich, dass du eigentlich ganz viele Ägypter zum Beispiel hast, die jetzt nicht nach Europa kommen, um dort auf ewig zu leben, sondern die so klassische Saisonarbeiter eigentlich sind. Also klassische Wanderarbeiter, das sind sie gewöhnt aus den Golfstaaten. Sie leben dann 2, 3, 4, 5 Jahre in den Golfstaaten, sparen dann so viel Geld an, dass sie wieder zurückkommen und dann sich in Ägypten ein Haus kaufen, heiraten oder was auch immer. Das ist so eigentlich eine uralte Tradition, die es in Ägypten gibt, diese Wanderarbeiten. Und das hat sich jetzt sozusagen verlegt aufs Mittelmeer. Ja, also die kommen dann und sie werden ja interessanterweise ja auch in Europa gebraucht. Sie werden gebraucht auf den Feldern in Italien, sie werden gebraucht auf den Baustellen in Italien, sie werden gebraucht in den Küchen der Pizzerias in Italien. Überall findest du diese Ägypter und wahrscheinlich auch viele Tunesier. Und ich habe mich immer gefragt, ob das nicht eine Möglichkeit wäre, zumindest diesen Teil der Migration ein bisschen unter Kontrolle zu bekommen, indem man einfach saisonale Visas ausgibt für eben Saisonarbeiter und damit etwas Druck rausnimmt aus dieser ganzen Geschichte.
Ja, das ist ein super interessanter Punkt, den du aufbringst. Das Verrückte ist ja, dass es einfacher ist, ins Boot zu steigen für einen jungen Menschen aus Sassis oder einer anderen tunesischen Stadt nach Lampedusa zu fahren, als ein Tourismusvisum für jemanden, der einen guten Job hat, sogar zu stellen. Also Schengen-Visa sind auch ganz schwer zu bekommen, ne, für Menschen aus allen Ländern. Ich kenne sogar Angehörige von Angestellten deutscher Stiftungen, die kein Visum bekommen haben, weil man Angst hat, dass sie nicht wieder zurückkehren. Ich kenne Leute, der von Google zu einer Konferenz eingeladen wurde, aus der IT-Branche, der ein Visum bekommen hat. Ja, solche neuen Arten Visa wäre total sinnvoll. Diese zirkuläre Migration gab es tatsächlich auch aus Tunesien. Man ist dann nach Lampedusa oder nach Sizilien gekommen, hat dort als Saisonkraft gearbeitet. Mit dem tunesischen Reisepass, mit dem algerischen, glaube ich auch, konnte man ohne Probleme in die EU reisen, bis halt der Schengen-Raum sich abgeschottet hat. Das hat alles geändert. Das hat eben die Nordafrikaner letztendlich, aber die gesamte arabische Welt extrem abgeschnitten. Sodass eigentlich kaum noch jemand die Chance hat, überhaupt normal Europa kennenzulernen. Also das ist auch noch ein Punkt, ne? Diese jungen Menschen haben auch gar keinen Zugang mehr zu den Ländern, die sie ja als Paradies ansehen. Ich glaube, genau wie du sagst, man müsste das ganze Thema aus der totalen Illegalität rausholen. Der erste Weg ist diese Chancenkarte, die es jetzt gibt. Das ist so eine neue Art von Visum, das aber kaum jemand nutzt. Da kann man dann in Deutschland einen Job suchen. Bloß da muss man dann pro Monat, meine ich, 1.000 Euro auf dem Konto als Reserve haben, um dann pro Monat, den man in Deutschland verbringt, das ist eigentlich unerreichbar in so einem Land wie Tunesien oder wie Ägypten. Ja, genau. Dort, wo Leute gebraucht werden, für die Visa erteilen, klares Grenzregime in Anführungsstrichen, das muss eben geregelt sein und damit das Ganze aus der Illegalität rauskommt. Ich glaube, das ist ein Weg, so der auch in Osteuropa gegangen wurde, der von Ägypten bis Marokko, glaube ich, die einzige langfristige Lösung ist. Stimme ich dir zu.
Wie siehst du eigentlich, also du bist jetzt weit weg davon in Nordafrika, aber trotzdem bist du mittendrin, wie siehst du eigentlich diese Migrationsdebatten, die in Deutschland und in Österreich geführt werden, dass das alles so laufen muss und dass man die schlechten Bilder braucht und all diese Dinge, auch um zu verhindern, dass in Deutschland die AfD oder in Österreich die FPÖ, die ganz rechten Parteien sozusagen an die Macht kommen. Wie siehst du diese Migrationsdebatten in Europa?
Ich kann es gut nachvollziehen, dass in der Bild-Zeitung und in anderen Tabloids sozusagen Messerattacken, alles Negative auf die Titel ankommen. Das ist klar, die Leute haben das Gefühl, dass es keine Rechtsstaatlichkeit mehr gibt. Aber das ist nicht nur beim Thema Migration so, das ist bei vielen Themen so. Und diese Kampagne, die von der Szene geführt wird, ist das eine, und das andere ist, wie man damit am Mittelmeer umgeht. Also ich glaube, die EU-Politik, von der wir jetzt gesprochen haben, ändert auch gar nichts daran. Das bekommt niemand mit. Dient dazu, dass AfD weniger Zustimmung bekommt, aber wie viele Boote tatsächlich auf Lampedusa landen, das ändert nichts daran. Ich glaube, die Lösung ist zweifaltig. Ist das eine ist, dass Menschen wieder sehen wollen, mehr Ordnung. Und ich glaube, da gibt es auch viel zu wenig Betreuung für diejenigen, die gekommen sind, die tatsächlich mit einem kulturellen Rucksack kommen manchmal, der schwierig ist. Das höre ich auch von ganz vielen Leuten in der Region, die sagen, so viele junge Männer, die zu euch kommen, das kann überhaupt nicht gut funktionieren. Und ich glaube, diese Kritik höre ich gerade von vielen Tunesierinnen zum Beispiel, die einfach sagen, wir haben keine Chance zu kommen. Es kommen alle die halt illegal sich auf den Weg machen. Ihr braucht auch Betreuung, ihr Europäer. Ihr müsst das Thema völlig anders angehen. Weil wir führen die gleichen Kämpfe auf der Straße in Kairo, in Tunis und in Tripolis wie in Europa. Also wie darf eine Frau sich anziehen? Was ist Rechtsstaatlichkeit? Da gibt es wahnsinnig viele Themen, die hier ähnlich in Tunis sind wie in Düsseldorf. Ich glaube eben, dass die EU wie so Don Quixote irgendwie in eine völlig falsche Richtung kämpft und versucht, die Leute abzuhalten, die sowieso wiederkommen werden. Also die Zahlen werden auch nach 5 Jahren genauso hoch sein an libysche Küste. Daher glaube ich, wir müssen Nordafrika ins Boot holen, in Anführungsstrichen, mit Ideen, ne, die du gerade hattest. Wir müssen die Zivilgesellschaft ins Boot holen. Wir brauchen Rat und Tat, um das Problem in Deutschland in Anführungsstrichen zu lösen, brauchen wir tunesische Aktivisten im Land, die uns auch erzählen, so, wie kann man mit Extremfällen umgehen? Und das machen wir gar nicht. Wir sperren alle aus und glauben, diese schlechten Bilder haben das Thema erledigt.
Ja, sagt Mirko Keilbert, der redet von den nordafrikanischen Windmühlen, denen die EU da entgegenreitet. Ich danke dir für deine Zeit und deine Schilderung und deine Gedanken. Eigentlich hinterlässt es einen so ein bisschen sprachlos. Ja, es funktioniert für die europäische Öffentlichkeit ein bisschen nach dem Motto aus den Augen, aus dem Sinn. Und wenn dann eben doch hingesehen wird, dann wird gesagt, ja, das sind ja nicht wir haben das alles ausgelagert, das sind nicht die Europäer. Und trotzdem, glaube ich, ist es wichtig hinzusehen, um eigentlich ein komplettes Bild zu bekommen, zu wissen, welchen Preis der moralischen Verwerflichkeit hier eigentlich gezahlt wird, darüber offen zu reden, ob wir bereit sind, diesen Preis zu bezahlen und darüber, ob es dann am Ende überhaupt funktioniert und welche andere Abhängigkeiten es dann eben schafft. Das war eine weitere Folge meines Podcasts Nahost nah dran, in diesem Fall ganz nah dran an Dingen, die wir nicht sehen sollen oder wollen. Ich hoffe, ihr seid ebenso ein bisschen schockiert wie ich, reagiert auf meinen Social Media Kanälen, kommentiert es und in diesem Sinne danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, das hier alles anzuhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Karim.
Missing Link.